Guten Tag, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelklasse, heute mit Matthäus 13 ab Vers 10. Wir haben gesehen, der erste Teil des Matthäus-Evangeliums, der erste Hauptteil, Kapitel 1 bis 12, zeigt, wie Jesus Christus als König in diese Welt gekommen ist und Israel das messianische Königreich angeboten hat. Aber in diesen Kapiteln wurde immer mehr deutlich, es gibt eine Ablehnung, insbesondere von der Führerschaft Israels. Und das Maß wird voll mit Kapitel 12, wo der Herr Jesus, wie wir gesehen haben, ein ganz besonderes messianisches Wunderzeichen getan hat. Ein stummer Besessener wird geheilt. Und entgegen der eigenen Überzeugung sagen die Führer, das ist nicht von Gott, sondern von Satan. Und dann haben wir bereits gesehen, ab Kapitel 13 beginnt der Herr Jesus als Konsequenz auf diese Ablehnung, sich den Heidenvölkern zuzuwenden. Und das ist dann das Thema, Kapitel 13 bis 28, der Messias wendet sich den Heidenvölkern zu. Und als erstes hatten wir letztes Mal in Kapitel 13 das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld betrachtet, 13, 1 bis 9. Dort haben wir bereits gesehen, der Acker wird erläutert in Kapitel 13, 38, der Acker aber ist die Welt. Das heißt, der Acker stellt nicht nur Israel dar, sondern die ganze Welt. Und in dem Gleichnis geht der Sämann aus, um zu säen. Und da haben wir auch schon gesehen in der Auslegung, das haben wir eben auch schon betrachtet, Kapitel 13, 18 bis 23, da wird eben klar gemacht, wer der Sämann ist. Dass das eben Jesus Christus ist und der Same bedeutet sein Wort, aber dieses Wort fällt eben nicht nur auf gute Erde, das sind die Menschen, die mit offenem Herzen das Evangelium aufnehmen, sondern auch auf den Weg, auf das Steinige, unter die Dornen, wo es dann eben nicht zur Entfaltung kommt. Und damit wollte Herr Jesus klar machen, das Wort Gottes wird ausgehen in die ganze Welt, über Israel hinaus, weil Israel ihn, speziell die Führer, als Messias verworfen hat, soll das Wort jetzt zu den Heidenvölkern gehen, aber dort werden nicht alle das annehmen. Nur die gute Erde spricht von solchen, die wirklich zum echten Glauben kommen. Und das andere, Weg, steinige Dornen, stellen Menschen dar, die sich diesem Wort verschließen. Aber wie gesagt, der Acker ist die Welt. Da ist Israel auch eingeschlossen, aber es geht dann über Israel hinaus. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 13, Vers 10. Darf ich bitten, Matthias, dass du uns vorliest?
Und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die sagt: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
Ja, bis dahin, vielen Dank. Also der Herr Jesus hat der Öffentlichkeit dieses Gleichnis vorgetragen und jetzt kommen die Jünger plötzlich zum Herrn und fragen ihn also ganz persönlich, was ist das, dass du jetzt plötzlich in Gleichnissen sprichst? Also seine Art zu predigen verändert sich ab Kapitel 13. Und wenn wir noch dazu nehmen, in einer späteren Stelle wird dann eben klar gemacht, dass der Herr Jesus ständig in Gleichnissen zur Volksmenge gesprochen hat. Und ohne Gleichnis hat er nicht mehr gesprochen. Und das haben wir in Vers 34. Liest uns das auch noch vor, Matthias.
Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war.
Danke. Also, darum diese Frage, warum sprichst du jetzt plötzlich anders, predigst du anders? Und wir sehen, dass das jetzt eben ganz ein wesentliches Kennzeichen wird, der Verkündigung des Herrn, in Gleichnissen sprechen. Und ein Gleichnis ist ja nicht auf Anhieb klar. Man muss das Gleichnis deuten. Und der Jesus macht jetzt den Jüngern klar, in Vers 11, dass eben auch nicht mehr alle verstehen sollen, was er sagt. Nur noch ein Teil, und zwar das sind die, die ihn wollen. Und die, die ihn nicht wollen, als Retter und als Messias, die sollen nicht verstehen. Hier gibt es eine Scheidung. Und man kann sagen, damit kommt über Israel eine Verblendung. Die Menschen können nicht mehr einfach verstehen, was er sagt. Nur noch ein Teil. Aber wir müssen daran denken, die Jünger selber, das waren Israeliten. Und der Herr Jesus sagt ihnen in Vers 16, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Sie konnten sehen, sie konnten hören. Und der Herr hat auch dann wiederholt, ihnen noch ganz besonders die Gleichnisse erklärt. Das haben wir letztes Mal auch gesehen, wie der Herr Jesus dann in Vers 18, nachdem die Jünger also so zu ihm hingekommen sind, wichtig, Vers 10, vorher haben wir die Öffentlichkeit, der Herr ist auf dem Schiff und spricht zur Volksmenge am Ufer, 13 Vers 2, aber 13 Vers 10, die Jünger kommen zum Herrn, fragen, warum sprichst du in Gleichnissen? Und dann spricht er zu ihnen immer noch, Vers 18, hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Da wird also erklärt, die Vögel, die die Körner des Wortes Gottes wegpicken, die symbolisieren den Teufel, den Bösen. Und auch weiter das Steinige und so weiter, alles erklärt er ihnen. Und schauen wir uns mal noch an, indem wir vorgreifen. Vers 36, liest du mal, Matthias?
Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt.
Und so weiter. Also, der Herr entlässt die Volksmengen, er geht ins Haus, in Kapernaum, in das Haus von Petrus, und dann kommen die Jünger wieder zu ihm, und der Herr erläutert das, was er als Gleichnis geredet hat, aber die Deutung gibt er nur den Jüngern. Sie sollen verstehen, weil sie verstehen wollten, aber die Massen, die sollen hören und trotzdem nicht verstehen. Und es gibt also hier eine klare Scheidung zwischen Israeliten und Israeliten. Solche, die den Herrn Jesus als Messias aufnehmen, und solche, die ihn eben nicht aufnehmen oder sogar ablehnen. Und darum sagt der Herr Jesus in Vers 11b, weil es euch gegeben ist, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Es gibt also solche, die sehen, und solche, die nicht sehen. Und das ist ein Grundsatz Gottes, dass es immer zu einer Scheidung kommt, wenn das Evangelium verkündigt wird. Da gibt es Menschen, die hören und lehnen ab. Und für sie ist es völlig unklar, wie die Bibel wahr sein soll. Und solche, die wollen, denen ist völlig klar, dass die Bibel wahr ist. Und sie können nicht verstehen, wie können Menschen sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch. Es gibt so eine Scheidung. Und das hat hier also ganz deutlich begonnen. Hierzu ein Wort von Blaise Pascal. Das ist ein Mann, der lebte 1623 bis 1662. Er ist ja bekannt als Erfinder einer Rechenmaschine. Und in der Mathematik kennt man vielleicht das Pascal-Dreieck. Das geht auf ihn zurück. Und in der Physik dieses Druckmaß Pascal geht zurück auf Blaise Pascal. Das war ein gläubiger Mann, der in der Zeit der Aufklärung, als die Philosophen sagten, die Bibel ist ein Märchenbuch, sagte er, nein, die Bibel ist die Wahrheit. Und hat für die Wahrheit gekämpft, er als Mathematiker. Und einen Satz in seinem Buch Pensée, Gedanken, heißt: Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir. Et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Auf gut Deutsch. Es gibt genügend Licht für die, die unbedingt sehen möchten. Aber es gibt genügend Dunkelheit oder Unklarheit für die, die genau das Gegenteil wollen. Und das wird also hier so deutlich. Und der Herr sagt euch, aber die ihr wollt, ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen. Und was ist das, die Geheimnisse des Reiches der Himmel? Das Reich der Himmel, das war allen klar. Der Jesus hat ja schon früher davon gesprochen, wenn wir zum Beispiel aufschlagen in Matthäus 4, wo der Beginn seiner Verkündigung beschrieben wird, in Kapitel 4, Vers 17. Könntest du gerade vorlesen, Matthias?
Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Jawohl. Also ganz kurz zusammengefasst, die Verkündigung des Herrn. Die Menschen müssen Buße tun, das heißt ihre Schuld bereuen, traurig sein darüber und sie Gott bekennen. Das bedeutet Buße tun. Und sie sollen wissen, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Auf Hebräisch, Reich der Himmel, Malchut Shamayim. Das wussten die Juden allgemein, denn die Rabbiner haben erklärt, wir sagen aus Ehrfurcht nicht den Gottesnamen. Ja? Den man schreibt mit J-H-W-H. Richtige Aussprache, Yahweh. Aber im Judentum wird der Name aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen. Und darum hat man Ersatznamen verwendet, wie zum Beispiel Herr. Bei der Lesung in der Synagoge wird immer, wenn der Gottesname kommt, liest man anstatt Jahwe Adonai. Und so in den Diskussionen haben die Rabbiner auch andere Ersatzwörter gebraucht, wie zum Beispiel Himmel, Shamayim. Und es gibt noch andere. Und da haben sie damit sagen wollen, also das Königreich des Herrn, das Königreich Jahwes. Und das wussten alle Juden aus dem Alten Testament, wenn der Messias kommt, wird er ein Weltreich aufrichten und über die ganze Erde regieren. Ganz besonders bekannte Stelle damals war Daniel 7. Sehr beliebte Stelle. Daniel 7. Wir lesen aus dem Traum des Propheten, Verse 13 und 14.
Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird.
Danke. Also von daher wusste man, der Messias, der Sohn des Menschen, wird kommen mit den Wolken des Himmels, und dann wird er weltweit über alle Völker seine Herrschaft aufrichten. Damals war das jüdische Volk unter Fremdherrschaft der Römer, und darum eine ganz beliebte Erwartung, wenn der Messias kommt, dann wird er die Herrschaft übernehmen. Und nun, der Herr Jesus verkündigt in Matthäus 4, Vers 17, das Reich Gottes, das Reich des Herrn ist nahegekommen, tut Buße. Aber die weiten Kapitel zeigen, dass die Masse nicht Buße tut und nicht bereit ist, den Herrn als Messias aufzunehmen. Und gerade die Führerschaft zeigt eine massive Ablehnung. Und darum sollte etwas geschehen, was im Alten Testament nicht verkündigt worden war. Das Reich sollte eine ganz neue und andere Form annehmen, als wie es prophezeit war im Alten Testament. Und darum nennt der Jesus das die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Immer im Neuen Testament, wenn gesprochen wird über Geheimnisse, zum Beispiel in den Paulusbriefen, gibt es 8 verschiedene Geheimnisse. Das hat immer zu tun mit der gegenwärtigen Zeit, die so im Alten Testament nicht geoffenbart worden war. Sondern erst jetzt. Paulus erklärt das in Epheser 3. Er spricht dort über das Geheimnis des Christus und erklärt, das war in früheren Generationen, war das den Menschen nicht mitgeteilt worden. Aber jetzt ist es den Aposteln und neutestamentlichen Propheten mitgeteilt worden. Also ein Geheimnis ist eine neue Wahrheit, die früher noch nicht geoffenbart war. Und die Geheimnisse des Reiches der Himmel sind also Geheimnisse im Zusammenhang damit, dass das Reich Gottes jetzt eine neue Form annimmt. Und wir werden sehen in den weiteren Versen von Matthäus 13 und auch später in weiteren Kapiteln, wo der Herr Jesus über das Thema weiterhin spricht. Er macht klar, der König, der jetzt gekommen ist und Israel das Reich angeboten hat in einer ersten Phase, geht weg in den Himmel, weil er verworfen werden wird. Er wird sterben, auferstehen und dann in den Himmel gehen. Aber seine Nachfolger, die lässt er hier auf Erden. Das Reich wird also da sein auf Erden, aber ganz anders als erwartet. Nicht, dass der Messias in Zion regiert als König auf dem Thron von David und es ein Friedensreich wird weltweit. Nein, gar nicht. Der König ist im Himmel abwesend und seine Knechte sollen ihm dienen auf der Erde. Aber wir werden sehen, da werden ganz viele falsche Knechte da hineinkommen. Da werden reine Bekenner sich darunter mischen. Es wird etwas entstehen, was wir heute bezeichnen als die Christenheit. Der Ausdruck die Christenheit bezeichnet weltweit alle, die sich irgendwie Christen nennen. Ob sie echt glauben oder nicht, völlig unabhängig. Das ist die Christenheit. Und da haben wir ein totales Durcheinander von echten Gläubigen und unechten, bloßen Bekennern. Und der Jesus macht dann auch klar, wie wir sehen werden in Gleichnissen, es wird auch zu einer völligen Durchdringung kommen der ganzen Christenheit mit falschen Lehren und mit Unmoral. Alles, was wir jetzt rückblickend auf die letzten 2000 Jahre sagen können, ja genau so ist es gekommen. Das sagt er hier voraus und das gehört zu den Geheimnissen des Reiches der Himmel. Das war im Alten Testament nicht bekannt gemacht worden. Aber jetzt wird das bekannt gemacht, aber das durften nur die wahren Gläubigen verstehen. Die anderen, denen ist das einfach verborgen. Und da werden wir also unglaubliche Informationen bekommen, die uns helfen, das Chaos der letzten 2000 Jahre der Geschichte der Christenheit verstehen zu können. Dass das Chaos kommen musste, wenn es nicht so gekommen wäre, wie es Tatsache ist, dann wäre die Bibel nicht wahr. Und nicht wahr, wir kennen wohl viele, die sagen, ja, die Christenheit, das ist ja so unglaubwürdig und da gibt es ja so viele Meinungen und die sind ja überhaupt untereinander nicht einig und was da für Kriege geführt wurden und Unrecht getan wurde. Okay. Und ja, und deswegen kann ich nicht glauben. Ja, das wäre gerade ein Grund zum Glauben, weil das bestätigt ja das, was die Bibel sagt. Und erst dann am Ende dieser Periode, wo das Reich Gottes eben anders geworden ist, wird dann der Messias nochmals kommen, vom Himmel her, auf den Wolken des Himmels. Nicht mehr als Kind geboren in Bethlehem, sondern auf den Wolken des Himmels, genau wie wir es gelesen haben in Daniel 7. Da wird nichts gesagt von Bethlehem und von der Geburt im Stall, sondern er kommt auf den Wolken des Himmels als König und Richter der Welt und dann erst wird er das Friedensreich weltweit aufrichten. Also wichtig beim Thema das Reich Gottes, wir müssen drei Phasen unterscheiden. Phase Römisch 1. Der König kommt und indem er da auf Erden ist, ist gewissermaßen das Reich Gottes nahegekommen. Aber der König wird abgelehnt. Und darum geht er weg. Jetzt kommt Phase 2. Der König ist im Himmel und seine Knechte sind hier auf der Erde, aber es kommt zu einem völligen Chaos, zu einer völligen Durchmischung. Aber dann Phase 3. Der König kommt als Richter der Welt, wird alles ordnen, was da Unordnung war in Phase 2 und wird sein Friedensreich aufrichten. Und Herr Jesus sagt also, euch ist es gegeben, das zu verstehen, diese Geheimnisse zu kennen, aber den übrigen nicht. Und er sagt, Vers 12, denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Die Jünger hatten, weil sie das, was der Herr Jesus ihnen gesagt hatte, festhielten. Und jetzt bekommen sie noch mehr. Jetzt dürfen sie auch die Geheimnisse wissen. Und dann sagt der Herr aber weiter, wer aber nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Ja, all die den Herrn Jesus gehört haben, wie er predigte, die hatten nicht, weil sie das Wort nicht aufgenommen hatten. Aber sie hatten doch irgendetwas. Sie haben ja gehört, was er gesagt hat. Ja? Und von ihnen wird das auch noch weggenommen. Sie verlieren alles. Es gibt die totale Scheidung. Und dann sagt der Herr Jesus weiter in Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und dann sagt er, damit erfüllt sich die Prophezeiung aus Jesaja 6. Und was Sie da haben, in Vers 14 bis 15, ist ein langes Zitat aus Jesaja 6. Dort die Verse 9 und 10. Können wir mal aufschlagen? Das ist dieses Kapitel, wo der Prophet Gott sehen durfte. In seiner Herrlichkeit auf seinem Thron. Und Seraphim sind um ihn her und rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Und dann lesen wir in Jesaja 6, ab Vers 8, bitte, Matthias.
Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hörend hört und versteht nicht. Und sehend seht und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht versteht und es nicht umkehrt und geheilt wird.
Ja, mal bis dahin zuerst. Also, Gott beruft hier den Propheten zum Dienst. Und Jesaja ist bereit, für den Herrn als Prophet zu dienen. Er sagt: Hier bin ich, sende mich. Und jetzt bekommt er eine Botschaft: Er soll Israel sagen, ihr werdet verstockt werden. Ihr werdet zwar hören, aber ihr versteht das Wort nicht. Und dann stellt der Prophet die Frage, und ich sprach: Wie lange, Herr? Wie lange soll das dauern, dass Israel verblendet ist? Nun, jetzt wissen wir, in Matthäus 13, der Herr Jesus erklärt, ab diesem Moment, wo er, der Messias, gekommen ist, abgelehnt worden ist, beginnt nun die Erfüllung dieser Verblendung Israels. Und darum wird das hier von Matthäus zitiert. Aber wenn wir jetzt eben in Jesaja 6 noch weiterlesen, über das Zitat hinaus, dann sehen wir die Frage: Wie lange soll das dauern? Lies du noch Verse 11 bis 13.
Und ich sprach: Wie lange, Herr? Und er sprach: Bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist, und der Herr die Menschen weit entfernt hat, und die Verlassenheit inmitten des Landes groß ist. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, wie die Terebinte und wie die Eiche, von denen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock.
Danke. Also, wie lange soll das dauern? Und die Frage ist da in Matthäus 13 auch offen. Wie lange geht das jetzt mit dem Geheimnis des Reiches der Himmel? Und wenn da in dieser Zeit eben Israel als Volk verstockt ist. Und dann wird erklärt, nicht mit einer Jahreszahl, sondern es wird gesagt, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Nun, den Jüngern war damals noch nicht klar, was da ungefähr 40 Jahre später geschehen sollte. Die Römer kamen, einen Drittel aller Legionen aus dem ganzen Weltreich bis nach England, zogen sie schließlich in Israel zusammen und schlugen das ganze Land kaputt. Im Jahr 70 wurde Jerusalem nach einer 140-tägigen Belagerung dem Erdboden gleichgemacht. Es kam über 1 Million Juden ums Leben. Und fast 100.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Ja, und dann war aber noch nicht fertig, sondern die Römer haben dann auch die Ökologie Israels, also das Land selber, haben sie versucht zu zerstören. Das war ihre Methode, wenn sie einen Krieg führten, dann wollten sie nicht nur ein Volk gerade im Moment vernichten, sondern sie wollten auch schauen, dass die Lebensgrundlage für die nächste Generation auch entzogen ist. Darum haben sie eine Politik der verbrannten Erde, nennt man das, geführt und auch das Land selber zerstört. Aber das jüdische Volk war doch noch nicht am Ende. Man hat das zuerst gemeint. Aber die haben sich irgendwie wieder erholt und haben dann 132 nach Christus einen zweiten Versuch gemacht, das römische Joch abzuschütteln. Und Kaiser Hadrian hat dann 3 Jahre einen Krieg geführt und dabei Jerusalem, das wieder aufgebaut worden war, noch einmal zerstört. Und es kam wieder etwa 1 Million unter dem jüdischen Volk ums Leben. Und auch da wurde das Land so verwüstet, dass man hätte denken können, dass das erholt sich nicht so schnell wieder. Und in beiden Kriegen sind dann ganz viele Juden, die nicht umkamen, die sind geflohen. Die meisten übrigens nach Babylonien, den heutigen Irak. In diesen 2 Kriegen sind vielleicht etwa 1 Million Juden aus dem Land geflohen. Ja? Ich habe schon gesagt, über eine Million kam im ersten Krieg um, dann 135 nochmals 1 Million, eine 3. Million ist geflohen, aber es gab eben noch Juden im Land. Und später sind die Muslime gekommen, im 7. Jahrhundert, und da sind Juden wieder geflohen aus dem Land. Und so hat sich durch die Jahrhunderte hindurch, das Land immer mehr von Juden entvölkert. Und dieser Prozess hat sich über Jahrhunderte fortgesetzt. Der tiefste Punkt war erreicht am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da gab es noch ein paar tausend Juden im Land Israel, das man in der Zwischenzeit Palästina nannte. Und das Land ist also weiter runtergekommen, zum Beispiel in der Zeit, als die Türken begannen zu regieren. Im 16. Jahrhundert. Die haben schließlich eine Baumsteuer erhoben. Also man musste Steuern bezahlen für Bäume auf dem Grundstück. Und da haben viele Leute es vorgezogen, die Bäume umzuhauen, anstatt Steuern zu bezahlen. Und dann schließlich haben die Türken ja diese große Eisenbahn gebaut im Nahen Osten im 19. Jahrhundert. Und da brauchte man so viel Holz für die Dampflokomotiven, da hat man auch noch die Sharon-Ebene am Mittelmeer, eine ganz besonders schöne und fruchtbare Ebene, hat man abgeholzt. Und so wurde das Land eine Wüste, genau wie es hier steht. Bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Also in einem Prozess wird das Land so verwüstet und das geschah bis ins 19. Jahrhundert. Und der Herr die Menschen weit entfernt hat. Ja, die wurden zerstreut über alle 5 Kontinente. Und die Verlassenheit inmitten des Landes groß ist und ist noch 1/10 darin, so wird es wiederum vertilgt werden. Genau so ist es geschehen. Also es ist... 1/10 war immer noch zu viel. Es ging runter bis 19. Jahrhundert am Anfang, wie gesagt, ein paar Tausend. Keine 10.000 mehr. Und so lange soll diese Verstockung anhalten. Aber dann wird weiter gesagt, ist noch 1/10 darin, so wird es wiederum vertilgt werden. Wie die Terebinte und wie die Eiche, von denen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist ein Wurzelstock. Nicht wahr? Die Terebinte und die Eiche sind beides mächtige Bäume, die sich eignen, so um die Landschaft zu markieren. Also wenn man nicht genau eine Adresse angeben konnte, dann konnte man sagen, bei der Terebinte sowieso. Ja? Oder bei der Eiche sowieso. Und diese gut verwurzelten Bäume, wenn man die umhaut, dann ist der Baum weg. Aber es bleibt noch ein Wurzelstock. Und hier wird gesagt, es werden nicht alle Israeliten aus dem Land hinausgetan. Aber die meisten, aber es wird noch einen Rest geben, der im Land bleibt, so wie wenn man eine Eiche fällt und da ist noch der Wurzelstock, der ist immer noch im Land drin. Und was bei den Bäumen eben anders ist als bei uns auf dem Friedhof, da gibt es Hoffnung. Plötzlich schlägt der Baum wieder aus. Und hier wird klar gemacht, ein Wurzelstock bleibt, ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Also die, die im Land bleiben, die sind gewissermaßen der Same für einen Neuanfang für das Volk Israel. Und tatsächlich, im 19. Jahrhundert kam es eine Wende, während durch die Jahrhunderte hindurch ganz wenige Juden zum Glauben ans Evangelium gekommen sind. Ab dem 19. Jahrhundert kamen Hunderttausende von Juden zum Glauben. Und auch Rabbiner haben sich bekehrt. Dort gab es plötzlich eine Wende. Luther wollte ja die Juden zum Herrn führen. Und er dachte, wir haben mit der Reformation einen solchen Umbruch erlebt in Europa. So viele Menschen sind zurückgekehrt zur Bibel. Das ist wunderbar, Gott hat eine Erweckung geschenkt. Jetzt wird es ganz bestimmt auch bei den Juden zu einer Erweckung kommen. Und er war dann ganz enttäuscht. Dort geschah nichts. Also Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klöstern hinausgegangen und haben erkannt, das war alles falsch, diese Selbstkasteiung. Nur durch Gnade, wie sie da im Evangelium verkündigt wird, können wir gerettet werden und wurden glücklich. Haben sich wirklich bekehrt. Aber unter den Juden geschah nichts. Und dann hat sich Luther ganz verbittert und hat sich hinreißen lassen zu ganz üblen Aussagen gegen das jüdische Volk. Und das hängt aber damit zusammen. Es war noch nicht die Zeit. Das war ja immer noch die Zeit der Entvölkerung und Verwüstung des Landes. Also der Höhepunkt der Verwüstung des Landes Israel war erreicht erst im 19. Jahrhundert und auch der Höhepunkt Tiefpunkt der Entvölkerung. Ja, und dann kam die Wende. Ganz viele Juden begannen zum Glauben zu kommen. Und bis heute ist das eine ganz andere Situation eben wie früher, dass Juden viel eher zum Glauben kommen, als wie das früher war. Und man nennt sie dann messianische Juden, ja? Ganz besonders viele in den USA, in Kanada, aber auch in Israel wächst diese Bewegung ständig und natürlich überhaupt weltweit. Ja, und diese Wende kam im 19. Jahrhundert, aber das war auch die Zeit, wo dann plötzlich Massen von Juden begannen, wieder heimzukehren ins Land der Väter. Ganz besonders ab 1882 entstand die Bewegung der ersten Aliyah, der ersten massiven Einwanderungswelle. Tausende kehrten zurück, damals vor allem aus Russland und auch aus Jemen. Und dann kam die zweite Einwanderung, die dritte, die vierte und so weiter. Bis heute sind über 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt. Und in unseren Tagen wurde sogar der Staat Israel gegründet. Aber es ist wirklich genau so, wie Jesaja sagt, diese Verblendung wird eine Verblendung bleiben, bis die Wende kommt mit dem Land, das ab dem 19. Jahrhundert dann wieder von den Juden angesät, anbebaut wurde. 230 Millionen Bäume gepflanzt wurden. Da kam die Wende und da kam auch die Wende eben mit, dass da eine ganz neue Offenheit für das Evangelium aufging. So wie man das nicht mehr gesehen hat vom 1. Jahrhundert an. Im 1. Jahrhundert waren es noch Zehntausende, lesen wir in Apostelgeschichte 21, Zehntausende von Juden gibt es, die glauben. Aber gut, im Vergleich zu dem, dass das Volk eben ein Volk von mehreren Millionen waren, war das nur ein kleiner Überrest. Aber das war der Überrest, der sehen konnte. Im Gegensatz zur Masse, die verblendet wurde. Und nun sagt der Jesus in Vers 16, die Jünger, die glaubten, waren überglückliche Menschen. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen. und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Die Propheten haben prophezeit von dem kommenden Messias und sie haben gesprochen über seine Herrlichkeit als König, aber auch über seine Leiden. Und es war ihnen nicht klar, wie sind da die zeitlichen Verhältnisse. Darüber schreibt Petrus in 1. Petrus 1, dass sie nachgeforscht haben, auf welche Zeit und welche Zeitpunkte sich das genau bezieht. Die hätten das erleben wollen, was die Jünger erlebten, dass sie den Herrn, den Messias unter sich hatten und er lehrte sie das Wort und dann auch das Wort, das alle hören konnten und verstehen konnten und dann das Wort, das eben ein Geheimnis war. Der Herr sagt, ihr seid überglücklich, dass ihr so die erfüllte Prophetie auf den Messias direkt erleben und aufnehmen dürft. Und dann kommt eben ab Vers 24 ein zweites Gleichnis. Liest du das, Matthias?
Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Die Knechte des Hausherrn kamen aber herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit diesem den Weizen ausrauft. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune.
Danke. Also, am besten schauen wir uns gerade die Erklärung des Herrn Jesus an. Ab Vers 36 haben wir schon gelesen. Und zuerst noch muss ich betonen, in Vers 24, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden. Er sagt, es ist einem Menschen gleich. Wenn das in euren Bibelübersetzungen nicht so steht, dann ist es zu wenig genau übersetzt. Manche Bibelübersetzer sind einfach darüber hinweggegangen, ja, gleich geworden, das kann man auf Deutsch ja nicht sagen. Es ist ja hier ein Vergleich, ein Gleichnis. Also übersetzen wir, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich, der guten Samen. Nein, es heißt gleich geworden. Das Reich der Himmel, das in seiner ersten Phase schon da war, der König war in der Mitte Israels und predigte. Aber jetzt hat es sich eben verändert. Jetzt kommt eine Veränderung hinein. Und das wird da so ausgedrückt. Übrigens, auch später, Kapitel 18, 23, liest du mal dort. Die alte Elberfelder und die Elberfelder CSV macht diesen Unterschied auf jeden Fall ganz klar.
Deswegen ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinen Knechten Abrechnung halten wollte.
Gleich geworden. Und warte noch, gerade weiter, dann in Kapitel 22, ein anderes Gleichnis, Vers 2, aber auch über das Reich der Himmel.
Das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete.
Ja, auch da korrekte wörtliche Übersetzung, das Reich der Himmel ist gleich geworden. Und dann noch Kapitel 25, Vers 1 mit den 10 Jungfrauen.
Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen.
Jawohl, das macht klar, es gibt eine Veränderung. Und zwar eine Veränderung, die im Alten Testament nie angekündigt worden war. Das war ein Geheimnis. Und das war also für Israel die völlige Überraschung. Und damit auch für die Jünger. Aber sie durften diese Geheimnisse wissen. Aber im Judentum, bis heute, kennt man diese Geheimnisse nicht. Und im Judentum versteht man nicht dieses Phänomen Christenheit. So etwas Komisches. Das ist eigentlich aus dem Judentum herausgekommen, aber was da geschehen ist mit Götzendienst und so ein Chaos, ganz verschiedene Lehren und so weiter, was ist denn das? Und so viel Unrecht in der Geschichte, was ist denn das? Sie kennen die Geheimnisse nicht, aber wir dürfen sie kennen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt 10 Minuten Pause und dann fahren wir so richtig voll ins Thema rein. Wir kommen also zu Matthäus 13, 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Die Erklärung haben wir bereits gefunden, ab Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, das ist der Sohn des Menschen. Da haben wir diesen Titel für den Messias, der Sohn des Menschen. Übrigens nicht der Sohn der Menschen. Wir werden zum Beispiel in Epheser 3 genannt Söhne der Menschen. Warum? Weil wir immer zwei Eltern haben. Also nicht Eltern 1 und Eltern 2, das findet man nie in der Bibel, aber Vater und Mutter. Ja? Und darum sind wir Söhne der Menschen. Und der Messias wird aber genannt Sohn des Menschen, weil er nur eine Mutter haben sollte, und zwar eine Jungfrau. Jesaja 7, Vers 14 kündigte an, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden würde. Und das wird ausgedrückt durch diesen messianischen Titel, der Sohn des Menschen. Im Gleichnis sagt der Herr Jesus, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich. Und dann in der Erklärung sagt er, das ist der Sohn des Menschen. Also Mensch im Gleichnis, aber dann wird im Klartext gesagt, das ist der Messias. Und jetzt hilft das uns übrigens dann auch später in Vers 31, da heißt es, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Wieder ein Mensch. Und wir werden sehen, das ist auch der Sohn des Menschen, der Messias. Aber im nächsten Gleichnis, dort heißt es dann, liest du, Matthias? Vers 33.
Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.
Danke. Also da ist es jetzt eben nicht ein Mensch, ein Mann, der Messias ist, sondern eine Frau. Und das zeigt einen Kontrast an. Das macht also nicht der Messias. Das macht jemand anders. Das ist wichtig. Das wird auch für die Auslegung sehr, sehr wichtig sein. Aber dann später in Vers 44 haben wir das 5. Gleichnis von den 7 Gleichnissen in Matthäus 13. Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Wer ist dieser Mensch? Der Sohn des Menschen, der Messias, der diesen Schatz findet. Ja, jetzt gehen wir weiter, aber mit dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen in 13,37. Da heißt es eben, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Und dann kommt Vers 38, der Acker aber ist die Welt. Wichtig, dieser Acker mit dem Weizen, dem Unkraut, das ist nicht einfach das Land Israel, sondern da geht es um die ganze Welt. Und damit wird klar werden, dass die Christenheit etwas Weltumspannendes werden wird. Die ganze Welt wird dazu gehören. Und die Geschichte zeigt, jawohl, die Christenheit hat sich durch die Jahrhunderte ausgebreitet, und zwar auf allen 5 Kontinenten und hat auch alle Nationen der Welt erreicht. Der Jesus sagt ja in Matthäus 24, Vers 14, dass seine Wiederkunft, um dann das Königreich aufzurichten, also der Moment, wenn dann Phase 3 beginnt, das wird geschehen, nachdem die ganze Welt erreicht worden ist mit dem Evangelium. Liest du Matthäus 24, 14?
Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.
Danke. Also, Erdkreis ist hier das griechische Wort Oikumene, das eigentlich bedeutet das bewohnte Festland. Also auf dem gesamten bewohnten Festland der Erde wird das Evangelium verkündigt werden, bevor der Herr Jesus kommt als König. Und dann sagt der Herr Jesus weiter, allen Nationen zum Zeugnis. Also alle Nationen auf allen Kontinenten werden mit dem Evangelium erreicht werden, bis der Herr Jesus kommt. Was aber hier nicht steht, ist alle Menschen. Es ist also keine Vorbedingung für die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, dass alle Menschen zuerst das Evangelium hören. Aber alle Nationen müssen erreicht werden. Und im Griechischen haben wir hier das Wort Ethnos. Und Ethnos ist die größte soziale Einheit. In der Bibel gibt es einen Ausdruck für Volk. Laos. Volk, das ist kleiner als Ethnos. Ethnos ist die größte Einheit. Zum Beispiel Indien. Das umfasst nicht einfach ein Volk der Inder. Das gibt's gar nicht. Sondern da gibt es ganz verschiedene Volksgruppen. Und auch ganz verschiedene Stämme. Oder Russland. Es gibt nicht das russische Volk. Nein, da gibt es ganz verschiedene Völker, bis in den fernen Osten, nicht wahr? Und diese verschiedenen Völker werden in der Bibel bezeichnet als Laos. Und dann gibt es aber noch den Begriff Phylä, Stamm. Das ist noch kleiner. Ja? Ein Stamm ist noch kleiner als ein Volk. Zum Beispiel in Thailand, da gibt es das Volk der Thai, und dann im Osten des Landes gibt es das Volk der Isan. Das wären also je ein Laos. Aber in den Bergen, da gibt es zum Beispiel die Stämme, wie die Karen und die Hmong und die Lahu und so weiter. Das sind Stämme. Es ist wieder eine kleinere Einheit. Und der Jesus sagt, alle Nationen werden erreicht werden. Und das ist in der heutigen Zeit schon längst Tatsache geworden. Alle Nationen sind mit dem Evangelium erreicht worden, und darum hat sich die Christenheit auch wirklich über die ganze Erde, über das ganze Festland ausgebreitet. Es gibt keine Nation, die meisten sind ja in der UNO zusammengefasst, und da gibt es noch ein paar weitere, die nicht drin sind, aber es gibt keine Ausnahme, alle sind erreicht worden. Und das ist nun nämlich wichtig, dieses Gleichnis von dem Menschen, der guten Samen sät auf seinen Acker. Und der Herr Jesus sagt, der Acker aber ist die Welt. Und dann erklärt er weiter in Vers 38, der gute Same aber, dies sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Also die Söhne des Reiches, das sind die zu dem Königreich Gottes gehören. Das sind die wahren Gläubigen. Im Gleichnis vom vierfachen Äckerfeld sind das die, wo das Wort, wo der Same des Wortes auf die gute Erde fällt. Vers 23. Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht trägt. Und der eine bringt hervor 100, der andere 60, der andere 30-fach. Dieser Ausdruck Söhne des Reiches ist natürlich für uns im deutschsprachigen Raum seltsam. Nicht wahr? Söhne des Reiches, das würden wir nie auf Deutsch so sagen. Aber das ist ein typisch semitischer Ausdruck. Also im Hebräischen benutzt man das Wort Söhne für in ganz vielen Zusammenhängen, wo es immer darum geht, jemand gehört zu einer bestimmten Kategorie. Zum Beispiel ein Gesprächspartner. Sagt man auf Hebräisch heute, das ist ein Ben Sicha. Ben heißt Sohn, also Sohn des Gesprächs. Das ist also einer, der eben zur Kategorie der Gesprächsführer gehört. Ja? Oder zum Beispiel ein dreistöckiges Haus. Im normalen heutigen Hebräisch sagt man ein Haus, Sohn von drei Stockwerken. Ja, das sagt man so. Das ist also ein Haus zur Kategorie der drei Stöcker. Und eben darum, Söhne des Reiches, das sind die, die zur Kategorie des Königreiches Gottes gehören. Aber dann heißt es, Unkraut, das sind die Söhne des Bösen. Das sind also die, die zur Kategorie des Teufels gehören. Denn er wird ja als der Böse beschrieben, schon in dem Gleichnis, wo die Vögel gedeutet worden sind. Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Im Gleichnis wird gesagt, die Vögel kommen beim Weg, picken weg. Und der Jesus sagt, die Vögel bedeuten den Bösen. Das ist ein Name für den Teufel. Die Söhne des Bösen, das sind also die, die unter der Herrschaft des Teufels stehen. Und Epheser 2, ab Vers 1, sagt eben, dass die ungläubigen Menschen, dass die unter dem Einfluss dieses bösen Geistes stehen. Er ist der Fürst dieser Welt. Johannes 12, 31. Also, der Acker aber ist die Welt, der gute Same sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Und dann wird erklärt, der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Ich war im Gleichnis, kommen die Knechte zu diesem Mann, der guten Weizen gesät hat und sagen, da ist etwas geschehen. Ein feindlicher Mensch hat da, die haben gesagt, da gibt es ja plötzlich Unkraut. Und der Herr erklärt ihnen dann in Vers 28, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Und jetzt wird erklärt, dieser feindselige Mensch, das bedeutet der Teufel. Und nicht wahr, in diesem Gleichnis geht es dann darum, die Knechte dieses Bauern sind entsetzt, dass da also Unkraut zwischen den Weizen gesät worden ist und sie machen den Vorschlag, sollen wir nicht gleich an die Arbeit gehen und dieses Unkraut ausreißen? Und dann sagt der Bauer, nein, das wäre ein Risiko. Und ich muss erklären, warum. Das Wort für Unkraut in Vers 25 zum ersten Mal, kam sein Feind und säte Unkraut. Das ist im Griechischen nicht irgendein Unkraut, sondern Zizanion. Und das bezeichnet ein ganz bestimmtes Unkraut, nämlich
Lollhaubenlolch.
Ja, Taumellolch. Lolch ist auch richtig, oder ganz genau Taumellolch. Im Englischen nennt man das zuweilen auch False Wheat. Falscher Weizen, weil das eben eine Pflanzenart ist, die dem Weizen erstaunlich ähnlich ist. Aber erst wenn es dann ganz ausgereift ist, wenn die Frucht kommt, dann kann man klar unterscheiden zwischen Taumel, Lolch und Weizen. Aber das ist eben gerade das Schlimme, es sieht so ähnlich aus. Und in früheren Zeiten war Lolch ein Riesenproblem, auch in Europa. Weil der Lolch eben giftig ist. Weiß jemand gerade, warum er giftig ist?
Von den Stoffen her, das Chlorophyll hat er in den Stoffen drin. Ich bin selber genannt, im Nachschlag, wo ich
nicht. Ja, also es ist aber, der Hauptgrund ist ein Pilz. Es gibt eine bestimmte Pilzart, das ist ein endoparasitischer Pilz, das heißt einer, der in der Pflanze wächst, nicht an der Pflanze. In der Pflanze wächst der und der ist eben sehr giftig. Also wenn man Brot isst aus Weizen und Lolch, dann muss man nicht erstaunt sein, man bekommt Schwindel, Sehstörungen, bis hin zu Tagblindheit. Also Tagblindheit bedeutet, alles Licht ist einem zu hell, ja? Verträgt das Licht nicht mehr, man wird verwirrt, es gibt Bewusstseinsstörungen. Und dann auch kann es geben Aphasie, also dass man nicht mehr richtig reden kann. Und dann eben Verwirrtheit, eingeschränktes Denkvermögen, starkes Erbrechen, Magen- und Darmbeschwerden und Schläfrigkeit bis hin zur Schlafsucht, Müdigkeit und tiefer Schlaf und die Atmung kann gelähmt werden. Und an dieser Atemlähmung kann man dann sterben. Also es ist dann nicht Corona, sondern Lolch. Man erstickt an diesem schrecklichen Gift.
Soll ich etwas noch kurz erklären, zur Pflanze vielleicht?
Ja.
Ich weiß, wie sie aussieht, weil sie ist ja ausgestorben. Der Lolch?
Nein, es gibt ihn immer noch. Und zwar in ganz bestimmten Gegenden, aber nicht mehr auf den Äckern, glücklicherweise. Man hat also durch die modernen Methoden, wie man das unterscheiden kann, auch noch bei der Ernte, hat man das ausrotten können. Also in dem Sinn, eben, er ist ausgerottet, aber es gibt schon bestimmte Orte, wo man ihn noch antrifft, biologisch.
Der Vergleich der falschen Hirse ein bisschen, von der Optik her, die man überall im Garten sieht, also von der Optik her. Und die falsche Hirse, die gleicht einem Weizen, wenn er klein ist. Wenn er groß ist, dann nicht mehr. Dann ist bei der Hirse ein gewaltiger Unterschied. Die falsche Hirse bleibt klein und kriecht und der Weizen wird höher. Beim Lolch kann ich die Höhe jetzt nicht auswendig sagen, aber man merkt es auch dann im Alter einen Unterschied.
Ja. Und das Entscheidende hier ist jetzt eben, dass er dem Weizen so ähnlich aussieht. Und das gibt dann die Verwirrung. Und darum sagt der Herr, nein, nicht frühzeitig ausreißen. Sonst könnte man eben sich irren und reißt dann auch den guten Weizen aus. Also man muss es wachsen lassen bis zur Ernte. Aber was bedeutet die Ernte? Nun, es ist alles erklärt. Vers 39. Nochmals, der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind die Engel. Also die Vollendung des Zeitalters, das ist ein ganz wichtiger Ausdruck. Und zwar finden wir diesen Ausdruck wiederholt in unserem Kapitel. Schauen wir mal in Vers 40, liest du, Matthias?
Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein.
Danke. Und dann nochmals, bleib noch dran, Vers 49, bei einem anderen Gleichnis.
So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern.
Vielen Dank. Also, die Vollendung des Zeitalters. Und da muss man Folgendes verstehen. Die Rabbiner haben immer wieder gesprochen von diesem Zeitalter und dem kommenden Zeitalter. Und sie meinten mit dieses Zeitalter Ha-Olam Hazeh, die Zeit, in der wir jetzt leben. Und das zukünftige Zeitalter oder das kommende Zeitalter, Ha'olam Haba, das war die Bezeichnung für das Königreich, wenn der Messias kommt. Also haben wir hier die Unterscheidung von zwei Zeitaltern. Das ist natürlich ein Problem für solche, die den Dispensationalismus ablehnen. Dispensationalismus bedeutet die Auslegung der Bibel unter Berücksichtigung, dass es verschiedene Zeitabschnitte gibt in der Heilsgeschichte. Und da sehen wir, im Judentum haben wir gesprochen von diesem Zeitalter und dem zukünftigen Zeitalter. Aber wer sich noch erinnert an Matthäus 12, der Herr Jesus sprach genauso. Und zwar sagt er im Zusammenhang mit der Lästerung des Geistes, das wird nicht vergeben werden, 12, Vers 32, am Schluss, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Also er benutzt die gleiche Formulierung und damit sagt er, die Rabbiner haben in diesem Punkt richtig gelehrt. Nebenbei gesagt, in Kolosser 1 am Schluss spricht der Apostel Paulus noch über die früheren Zeitalter, in denen das Geheimnis Christus in euch unbekannt war. Also spricht der Apostel Paulus über frühere Zeitalter in der Mehrzahl, und dann spricht er über dieses und über das zukünftige Zeitalter, auch in Epheser 1 am Schluss. Jetzt sehen wir, wir haben mindestens vier Zeitalter. Ja? Wenn es nämlich in der Mehrzahl vergangene Zeitalter gab, Kolosser 1, dann sind das mindestens zwei. Mehrzahl ist mindestens zwei, aber es könnte auch drei sein oder vier oder noch mehr. Aber es macht klar, es gibt also mindestens vier verschiedene Zeitalter in der Bibel, die unterschieden werden müssen. Und damit ist das Argument, diese Einteilung in Dispensationen, Dispensation heißt ein Zeitalter, das sei falsch, das sei gar nicht biblisch. Das ist absolut biblisch. Und jetzt leben wir also in diesem Zeitalter, aber der Herr Jesus spricht hier über die Vollendung dieses Zeitalters. Und das heißt also, die Vollendung des Zeitalters, das ist der Abschluss von dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Ja? Und das ist ein anderer Ausdruck für Endzeit. Die Endzeit ist eben nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern die Endzeit ist eben die Vollendung, der Abschluss dieses Zeitalters. Und dann kommt Jesus Christus als König, um das zukünftige Zeitalter aufzurichten. Und übrigens, in Matthäus 24, dort wollen die Jünger eben mehr wissen über die Vollendung des Zeitalters. Und darum fragen sie auf dem Ölberg, Dienstag vor Karfreitag, liest du Matthäus 24, 3.
Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?
Jawohl, da haben wir drei Fragen. Erste Frage, wann wird das sein mit der Zerstörung des Tempels? Diese Zerstörung wurde gerade vorhin angekündigt in den Versen davor. Und dann die Frage, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Welches Zeichen wird geschehen, dass man dann weiß, jetzt kommt er, der Sohn des Menschen? Und weiter fragen sie, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Also was ist das Zeichen, dass wir in der Endzeit leben? Am Abschluss von diesem Zeitalter. Und dann gibt der Herr Jesus nicht zwei Zeichen, sondern wir finden dann eine Fülle von weit über 20 Zeichen in diesem Kapitel. Und das sind Zeichen, wo wir heute zeigen können, wie sich die vor unseren Augen eins ums andere erfüllen. Das macht klar, wir leben in dem, was die Bibel bezeichnet, Vollendung des Zeitalters. Und damit ist das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit ganz nahe vor der Tür. Und nun, der Jesus sagt also, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Und der Jesus erklärt dann in Vers 40, liest du Matthias?
Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, welche die Gesetzlosigkeit tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Danke. Also da sehen wir, in der Vollendung des Zeitalters kommt das Gericht. Aber aus Matthäus 24 lernen wir, dass also all diese Endzeitzeichen wie Massenkriege, Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich, das ist nicht ein Krieg, sagen wir, zwischen Frankreich und England, sondern Königreich gegen Königreich, Nation gegen Nation, das ist ein Massenkrieg. Und der Herr sagt, ihr werdet von Kriegen hören und von Kriegsgerüchten. Von Kriegen hört man, wenn das Ganze in der Nähe ist, ja? In der Schweiz hörte man, oh, es ist Krieg in Deutschland, es ist in Frankreich Krieg, in Italien und in Österreich. Aber man hörte zu einem gewissen Zeitpunkt von Pearl Harbor, am Ende der Welt. Das waren Kriegsgerüchte. Also das drückt aus, Massenkriege, geografisch weit ausgeweitet. Und wie viele Weltkriege hat es schon gegeben? 2? Und die sind alle im 20. Jahrhundert. Alle in der Zeit, in der die Juden wieder heimkehren aus aller Welt. Und die Bibel macht klar, die Endzeit ist dann, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land. Und da sind 2 Weltkriege geschehen. Und dann spricht der Herr Jesus über Erdbeben, über Seuchen. Und dazu gehört eben auch Corona. Das ist endzeitlich. Und wichtig, Matthäus 24 spricht nicht über Impfung. Ja, aber das ist wichtig. Auch die Offenbarung spricht nicht über Impfung, sondern sie spricht eben über diese schrecklichen Seuchen und Kriege und so weiter. Und natürlich spricht sie dann auch in der Zukunft von einem Zeichen an die rechte Hand mit der Zahl 666 drauf und dem Namen des Tieres, mit dem man nur noch kaufen oder verkaufen kann. Aber das ist nicht die Impfung da. Das ist hier, ja? Und darum ist es wichtig, wir müssen diese Zeichen beachten, die die Schrift uns vorstellt. Und die haben Bedeutung. Und was wir heute erleben, das ist, weil wir in der Vollendung des Zeitalters leben. Aber das ist eben ein ganzer Zeitabschnitt, seit die Juden begonnen haben, in Massen zurückzukehren, 1882. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann der Zweite Weltkrieg und noch immer ist der Sohn des Menschen noch nicht gekommen auf den Wolken des Himmels. Das kommt noch, aber es ist, diese Vollendung des Zeitalters ist eine Periode und die wird abgeschlossen durch das Kommen des Herrn Jesus als Messias, um die Phase 3 des Königreiches aufzurichten. Wir sind also immer noch in Phase 2, aber am Ende, wo auch die ganze Erde erreicht worden ist mit dem Evangelium, alle Nationen. Und dann wird der Herr Jesus eben das kommende Zeitalter aufrichten, das ist das tausendjährige Friedensreich. Und darum ist es also ganz wichtig, das zu verstehen, die Zeit der Ernte, das ist die Vollendung des Zeitalters und der Herr Jesus wird kommen mit allen Engeln. Das haben wir schon dann später in Matthäus 16, da spricht der Herr Jesus auch über sein Kommen. Liest du 16, Vers 27?
Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun.
Danke. Also, und darum steht hier von den Engeln, die ihn begleiten werden, dass die dann ausgesandt werden und die werden aktiv eingreifen und werden da aussondern. Die Christenheit wird dann ausgesondert werden. Also, das müssen nicht wir tun. Den Weizen ausreißen. Das heißt ja, dann das Gericht ausüben. Und wenn wir denken an die Geschichte der Christenheit, wie man da versucht hat, Ketzer und auch sogenannte Ketzer, die gar keine waren, zu Tausenden, zu Hunderttausenden umzubringen. Da hat die katholische Kirche genau sich so verschuldet. Hier sagt der Herr, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit diesem den Weizen ausrauft. Aber was ist geschehen bei der Verfolgung der Waldenser? Die Waldenser, die haben schon vor der Reformation erkannt, das Evangelium, wir werden gerettet durch Gnade, nicht durch unsere Leistung. Und dann wurden die Waldenser verfolgt. Und da sind Abertausende umgebracht worden. Ich war mal in Torrebellice, in Norditalien, für Vorträge. Und dann haben wir erklärt, dort drüben im Wald, da gibt es Höhlen, da sind die Waldenser, sind reingegangen und dann hat man die dort gefangen genommen und in den Höhlen verbrannt. Ja, das ist wirklich so geschehen. Oder wenn wir denken dann an die Reformationszeit mit den Hugenotten, allein in der Bartholomäusnacht wurden Tausende von Hugenotten abgeschlachtet. Warum? Weil sie glaubten, wir werden nur durch Gnade und durch den Glauben an den Herrn Jesus gerettet. Und dann gingen diese Kriege gegen die Hugenotten und Abertausende wurden hingerichtet. Das waren keine Ketzer, sondern die hatten die Wahrheit erkannt. Und das muss man alles auf diesem Hintergrund lesen, wenn die Knechte fragen, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Ihr aber spricht nein. Sondern das Gericht, das ist aufgespart für die Endzeit. Und das machen dann die Engel. Und der Herr erklärt dann auch, was das Verbrennen bedeutet. Wir haben das bereits gelesen in Vers 41. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen. Und die, welche die Gesetzlosigkeit tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Das ist ein Bild für die Hölle. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das werden diese Engel ausführen und eben nicht wir, die Knechte. Ja, die Knechte. Die sagen sollen wir. Nein, 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 nicht eure Sache. Das machen dann die Schnitter. Und die Schnitter sind nicht die Söhne des Reiches, sondern die Schnitter sind die Engel. So erklärt der Herr Jesus das Gleichnis, jeden Punkt für sich. Und er nennt diese Söhne des Bösen, nennt er hier in Vers 41 die Ärgernisse. Und das griechische Wort bezeichnet jemand, der einem anderen eine Falle stellt. Also dass man eine Falle, wo man darüber stolpert und zu Fall kommt. Also da wird noch weiter erklärt, was dieses Unkraut ist. Sieht ähnlich aus. Ja, ich bin auch Christ. Ja, ich glaube auch an die Bibel. Ja, ich bin auch getauft. Ja, es ist so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Weizen, ja, zwischen Lolch und Weizen. Aber was bewirkt der Weizen? Der ist gesund. Aber der Lolch, Schläfrigkeit, Sehstörungen, dass man beginnt zu lallen, irgendwelche Laute, ja. Ja, unverständliche Laute. Und dann Kopfschmerzen, eingeschränktes Denkvermögen. Ja, das sind diese Ärgernisse. Die wirken sich genauso aus in der Christenheit. Dass all diese Kennzeichen, Schläfrigkeit, Sehstörung und verwirrtes Denken und so weiter, das wird durch sie ausgebreitet. Und werden auch genannt, die, welche Gesetzlosigkeit tun. Gesetzlosigkeit ist griechisch Anomia. Also alles, was gegen das, was Gott als Gesetz in seinem Wort festgelegt hat, die können einfach darüber hinweggehen. Ja, das hat der Apostel Paulus gesagt. Ja, das kann man heute doch nicht mehr anwenden und so weiter. Ja, das sind die, die Gesetzlosigkeit tun. Und dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ein furchtbarer Ausdruck, den wir in den Evangelien 7-mal finden. 6-mal in Matthäus und dann noch einmal in Lukas 13, 28. Die Hölle wird unter anderem das ewige Weinen sein. Und Zähneknirschen. Wovon spricht Zähneknirschen? Verbittertheit. Zum Beispiel Verbitterung, ja, genau. Und wie? Aber eine wahre Reue oder es ist eben so eine verbissene, hätte ich doch, aber es ist doch keine Umkehr, ja? Und ja, heute haben manche das Problem mit Zähneknirschen nachts, ja? Und das ist gar nicht gut, das kann Schäden geben für den Kiefer und besonders für die Stockzähne. Und da muss man eine Michigan-Schiene beim Zahnarzt anpassen lassen. Aber eben, das kann ja auch kommen durch eine innere Verkrampfung. Aber das ist ja nicht gemeint. Sondern hier geht es darum, wir haben ganz genau gewusst, was die Wahrheit ist. Und wir haben es nicht gewollt. Ja? So wie Pascal gesagt hat, es gibt genügend Licht für die, die sehen wollen. Es gibt genügend Finsternis für die, die eben nicht sehen wollen. Und diese Verbitterung, die da entsteht im Rückblick, eigentlich hätten wir es ja wissen können, das drückt sich da durch dieses Zähneknirschen aus. Und dann im Kontrast dazu die Erlösten, dann werden die Gerechten leuchten, wie die Söhne in dem Reich ihres Vaters. Wer hat das so schön vertont? Ja, wer hat das so schön vertont? Mendelssohn. Wunderbare Vertonung von diesem Text. Er war ja ein gläubiger Jude, Mendelssohn, und hat wirklich aus den Motivationen des Glaubens heraus komponiert und gerade diesen wunderbaren Satz kommt in dem Elias, im Oratorium, so schön vertont vor. Und dann sagt der Herr Jesus nochmals, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also es ist nicht einfach ein Schicksal, dass die einen verstockt werden und die anderen sehen können. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht ein kalvinistisches Schicksal. Die einen sind halt so und die anderen so, bestimmt. Nein, wir haben klar gesehen, es gibt solche, die wollen, und die können sehen. Und es gibt solche, die eben nicht wollen und die werden blind. Also Israel war nicht einfach da von Anfang an verblendet, sondern das kam als Antwort Gottes, man kann sagen ein Gericht Gottes, auf die bereits erfolgte Ablehnung in den Herzen. Darum gab es eine Verblendung. Das war nicht einfach von Gott bestimmt, die müssen blind sein und die können sehen, sondern die, die es in ihrer eigenen Verantwortung abgelehnt haben, die werden verblendet. Und die, die entschieden haben, doch, ich will mich beugen, ich will diesem Ruf zur Buße, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, gefolgt sind, die durften sehen. Und nun, der Jesus sagt ja bei diesem Gleichnis, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden. Beim Gleichnis mit den Jungfrauen in 25,1 heißt es, dann wird das Reich der Himmel gleich sein in der Zukunft. Aber da sagt er schon, gleich geworden. Und wenn wir denken an die Jünger, die 12 Jünger, die da mit dem Herrn waren und er sagt, euch ist es gegeben, diese Geheimnisse zu kennen, da gab es einen unter ihnen. Das hätten die 11 nie gedacht. Der war nicht echt. Das war der Judas. Also das mit dem Lolch hatte schon begonnen. Aber das hat dann immer mehr zugenommen. Schauen wir mal, was der Apostel Paulus schreibt in Apostelgeschichte 20 als Warnung für die Gemeinde in Ephesus. Er sagt in Kapitel 20, Vers 29 in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 20, 29, liest du?
Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her.
Jawohl. Es war klar, die Vermischung wird kommen. Und in Galater 2, da sagt der Apostel Paulus, und das schon vor seinem Abscheiden. Und zwar Vers 3, Vers 4 bitte.
Es war aber der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns in Knechtschaft brächten.
Und dann wird noch gezeigt, wie Paulus reagiert hat.
Denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe.
Jawohl. Also, schon damals gab es solche, die haben sich eingeschlichen und die Gläubigen. Und das ist eben dieser Lolch. Und Paulus hat die nicht ausgerissen. Das heißt, er hat sie nicht umgebracht, ja? Sondern er sagt, den haben wir nicht eine Stunde nachgegeben. Ja, Jerry?
Wir haben ja noch eine Geschichte dort in Apostelgeschichte 15, 1 und 2, wo die gerade gekommen sind.
Ja, dort, genau, in Apostelgeschichte 15, 1 und 2 kamen ihr Lehrer in die Gemeinde in Antiochien hinein und brachten dort die Jünger durcheinander. Ja, das war auch so ein Eindringen von falschen Lehren. Und wir können noch dazu nehmen, 2. Petrus 2, da schreibt der Apostel aus der Todeszelle, und schreibt in seinem letzten Brief, man könnte sagen in seinem Testament, Kapitel 2, Vers 1.
Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen.
Und dann Vers 2.
Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, derentwegen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird.
Ja, also da sagt er ganz klar, es werden ihr Lehrer in die Christenheit hineinkommen und die werden falsche Lehren bringen und sie werden auch zu Unmoral verführen. Die werden also sagen, das und das und das ist gar nicht Sünde. Das haben wir früher so verstanden. Aber heute gilt das nicht mehr. Ja? Und wir wissen, das ist heute in der extremsten Weise in den evangelischen und reformierten Kirchen ganz im großen Stil verbreitet und wird gerechtfertigt. Aber das musste so kommen. Das steht ja hier. Also es wird, und der Judasbrief wurde nach dem 2. Petrusbrief geschrieben, und dort beschreibt er, wie das schon in seiner Zeit begonnen hat, sich zu erfüllen. Judas, Vers 3.
Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen.
Danke. Sieht man, hier sagt er nicht mehr es werden, wie im 2. Petrusbrief, sondern der Judasbrief sagt bereits, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen. Und die Gnade wird verkehrt und man sagt, ja, wir haben die Gnade und es kommt alles nicht so drauf an und Sünde wird dadurch eben als kein Problem hingestellt. Es ist ja die Gnade da, wird in Ausschweifung verkehrt, kann leben, wie man will. Also, all diese Dinge machen ja heute viele Menschen völlig durcheinander. Wie ist das möglich, dass die Christenheit so verwirrt ist und moralisch wirklich auf dem Kopf steht, dass sogar säkulare Zeitungen sagen, was machen eigentlich die Kirchen? Die schwatzen ja alles nach, was die Linksideologen ihnen vorsagen, und sie sagen es nach, damit sie mit der Zeit gehen. Jawohl. Aber sogar in säkularen Zeitungen wird gesagt, wo ist die Zeit, wo ist die Kirche mit ihrem Auftrag, quasi Salz und Licht zu sein? Aber das musste so kommen. Und das hängt mit dieser totalen Vermischung zusammen. Und also dieser Zustand, wie er jetzt ist, entspricht genau dem, was der Herr Jesus damals vorausgesagt hatte. Aber menschlich gesprochen hätte man das damals nie denken können, dass die Christenheit sich weltweit ausbreiten wird, über alle Kontinente, und dass es da eine totale Vermischung gibt von Gläubigen und Ungläubigen, von echten Gläubigen und nur Bekennern. Und jetzt führt das uns zum nächsten Gleichnis, 31, 32, in Matthäus 13.
Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, das zwar kleiner ist als alle Samenkörner, aber wenn es gewachsen ist, ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen.
Danke. Ja, also hier spricht der Herr Jesus über den schwarzen Senf, den es eben auch in Israel gab und gibt. Das ist so eine Pflanze, typisch im Mittelmeerraum. Und die Samen des schwarzen Senfs sind noch kleiner als die von dem weißen Senf. 0,95 bis 1,6 mm, kann auch ein bisschen mehr sein. Gewicht. Also man muss sich 750 Körner auf die Hand tun und dann auf die Waage, eine wirklich gute Waage, ein Gramm. Ja, also die sind in der Größenordnung von einem Milligramm und ein bisschen mehr, sodass also 750 zusammen ein Gramm ergeben. Dieses Körnchen. Der Jesus sagt, ein Mensch sät dieses Korn auf seinen Acker. Das ist der Herr Jesus. Er hat die Gemeinde gegründet. In Apostelgeschichte 2 sehen wir, diese 120 waren zusammen versammelt, und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen und die Gemeinde entstand. Und an diesem Pfingsttag kamen 3000 zum Glauben. Man denkt, das sind ja unglaublich viele. Ja, aber wenn man denkt, dass da mehrere Millionen Juden lebten in dieser Zeit, dann war das nur ein kleiner Überrest. Ja, und nachher steigt die Zahl der Männer auf 5000. Das heißt, die Männer dazu 10.000 in Apostelgeschichte 5. Und in Apostelgeschichte 21 lesen wir, siehe, wie viele Myriaden, also Zehntausende von Juden es gibt, die glauben. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ja, es kamen viele zum Glauben, aber das war nur ein kleiner Überrest inmitten von diesen Millionen von Juden. Und dann kamen immer mehr dazu durch die Ausbreitung des Evangeliums, aber eben auch immer mehr falsche. Und der Jesus sagt, aus diesem Senfkorn, das kleiner ist als alle Samenkörner, die man da im Garten benutzt, aber wenn es gewachsen ist, ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Also ganz klein beginnt es und dann wird das, übrigens Dendron im Griechischen, kann bedeuten Baum oder Busch. Ja. Also es ist so ein Busch, aber mit recht dicken Stängeln, sehr, sehr dicken Stängeln, kann er sich entfalten bis 1,5 Meter, bis 3 Meter, sogar 3,5 Meter. Ja? Und das Wesentliche ist hier, ein ganz kleiner Anfang und dann wird das etwas Riesiges, Mächtiges. Und da zeigt der Jesus, die Christenheit wird sich zu einem Machtfaktor entwickeln. Und die Vögel des Himmels lassen sich in seinen Zweigen nieder. Was bedeuten die Vögel in Matthäus 13?
Das Böse.
Ja, also den Teufel. Und schauen wir mal in Offenbarung, da wird die falsche Kirche Babylon beschrieben. Und in Kapitel 18 heißt es von ihr, sie sei eine Behausung geworden für Vögel. Das ist eine Parallele. Und zwar, liest du, Matthias, das Gericht über Babylon, das künftige wird hier beschrieben in Kapitel 18, Vers 2.
Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels.
Interessant. Hier werden Vögel als Bilder gebraucht für Dämonen. Ja, der Böse ist eben dieser Fürst über die Dämonen und die Vögel des Himmels, die sind also der Ausdruck eben der teuflischen Macht und die finden da Platz, die können sich niederlassen, Nester bauen, sind dort zu Hause. Also die Christenheit wird ein Zuhause für Dämonen. Und jetzt versteht man den ganzen Götzendienst durch die Kirchengeschichte hindurch, mit all diesen Statuen, die verehrt werden. Und es ist ganz klar in 1. Korinther 10 wird das erklärt, dass hinter den Bildern, die verehrt werden, sind Dämonen. Also das Dämonische wird sich einnisten in der Christenheit, das macht der Herr Jesus klar. Aus einem kleinen Anfang wird ein Machtfaktor werden in dieser Welt und da fühlt sich die dämonische Welt zu Hause. Jetzt muss man sich überhaupt nichts mehr wundern über das ganze Durcheinander in der Christenheit. Und dann haben wir gerade ein weiteres Gleichnis. Sehen wir, sind da eigentlich drei Gleichnisse beieinander. Vers 33, liest du noch?
Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.
Also, das mit dem Sauerteig, das macht nicht der Sohn des Menschen. Darum ist im Gleichnis eine Frau. Um klar zu sagen, das ist nicht der Herr. Ja? Und die bringt den Sauerteig ein. Alle diese drei Gleichnisse, Vers 24 bis dahin, zeigen diese negative Entwicklung in der Christenheit. Aber wir werden nächstes Mal die Freude haben, die Gleichnisse in Vers 44 bis 50 zu studieren. Das sind wieder drei Gleichnisse. Und da wird das Schöne, das Positive im Reich Gottes, nämlich die wahre Gemeinde und ihre Schönheit, wird dort vorgestellt. Also es ist so aufgebaut, Matthäus 13, wir haben Als Einführung das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, Nummer 1. Und dann drei Gleichnisse über die böse Entwicklung in der Christenheit. Und dann haben wir nochmals drei Gleichnisse am Ende des Kapitels über die wunderbare Entwicklung im Zusammenhang mit den wahren Gläubigen, mit der Gemeinde. Also 1 plus 3 plus 3, das gibt die 7 Gleichnisse. Und jetzt wollen wir noch kurz anschauen, was bedeutet der Sauerteig? In ganz vielen Kommentaren kann man lesen, das bedeutet das Evangelium, das sich weltweit ausbreitet und dann ist alles durchsäuert von dem Evangelium. Ja, das ist ja richtig Transformationstheologie von heute, wo man sagt, die Christen müssen die Welt transformieren und durchdringen, die Gesellschaft verändern und Missionen müssen eben soziale Dinge leisten, um die Welt besser zu machen. Und wenn dann Jesus Christus kommt, ist gewissermaßen die Welt bereit, um ihn zu empfangen. Das ist ja genau das Gegenteil, was der Herr gezeigt hat. Dass es in der Endzeit einen Abfall gibt, den totalen Abfall. Und der Sauerteig ist immer negativ in der Bibel. Er kommt zum ersten Mal vor in 2. Mose 12. Beim Auszug aus Ägypten mussten die Israeliten das Passa-Lamm essen, ein Bild von Jesus Christus, das Lamm, ihn als Retter aufnehmen. Das bedeutet das Essen des Passa-Lammes. Und dazu mussten sie Matzen essen, das heißt ungesäuertes Brot. Und das wird von dem Apostel Paulus in 1. Korinther 5 genannt, Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Warum? Weil Matzen, die lügen nicht. Das normale Brot, das aufgeht mit Sauerteig oder heute benutzt man Hefe auch, das ist ein lügnerisches Brot. Symbolisch, ja? Lügnerisch, denn das geht auf, bläht sich auf und gebärdet sich, als wäre es so viel. Und dabei war es vorher nur das, ja? Aber Matzen, die sind beim Vorbereiten und dann in den Ofen, das geht ganz kurz, dann wieder rausnehmen, die sind genau gleich. Ja? Die geben nicht mehr vor. Die blöffen nicht. Die sind echt. Die sind das, was sie sind. Und dann noch etwas, der Sauerteig hat die Eigenschaft, wenn man nur ein bisschen Sauerteig an ungesäuerten Teig rantut, alles wird durchsäuert. Und so ist das Böse ansteckend. Und der Herr Jesus macht klar, das Reich Gottes wird beginnen in einer wunderbaren Art wie ein ungesäuerter Teig. Und Paulus sagt in 1. Korinther 5 der Gemeinde von wahren Gläubigen in Korinth, ihr seid ein ungesäuerter Teig. Und dann sagt er, aber ihr müsst den Sauerteig raustun. Da war einer in der Gemeinde, der hatte Ehebruch begangen. Und er sagt, ihr müsst ihn ausschließen aus der Gemeinde. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Habt keinen Umgang mit ihm, bis er zur Umkehr kommt natürlich. Und das ist, damit das Böse sich nicht ausbreitet. Wenn man das Böse eben einfach in der Gemeinde stehen lässt, dann geht das weiter, durchsäuert alles. Und so macht der Herr Jesus hier klar, Sauerteig wird die ganze Christenheit durchdringen. Also dieses Chaos, eine Christenheit voller Irrlehren, das ist das, was hier vorausgesagt ist. Und noch was, in Galater 5, Vers 9, vergleicht der Apostel Paulus den Sauerteig mit falscher Lehre. Mit dieser falschen Lehre, die bei den Galatern Eingang gefunden hatte. Dort ging es um Gesetzlichkeit. Die Gläubigen unter den Sabbat zu stellen und wieder beschneiden lassen und so weiter. Diese Irrlehre wird dort bekämpft und das vergleicht Paulus mit Sauerteig. Das breitet sich aus. Und zum Beispiel diese ganze Sabbat-Einführung in der Gemeinde, der Sabbat war für Israel ein Zeichen des Bundes Gottes mit Israel, 2. Mose 31, aber nicht für die Gemeinde. Und Paulus bezeichnet also das Eindringen dieser falschen Lehre in Galatien als Sauerteig. Und in 1. Korinther 5 bezeichnet er die Unmoral dort als Sauerteig. Also Sauerteig bedeutet falsche Lehre und Unmoral, Das wird alles die Christenheit durchsäuern. Und jetzt noch etwas, Matthäus 16, also im gleichen Evangelium, wird klar gemacht, dass Sauerteig nicht das Evangelium ist, sondern, liest du Matthäus 16,6.
Genau. Jesus aber sprach zu ihnen: Gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer.
Jawohl. Nun, was haben die Pharisäer gemacht? Die haben eigene Gesetze zur Bibel hinzugefügt. Bibel plus. Und die Sadduzäer, das waren die Liberalen, die haben an der Bibel Abstriche gemacht. Die haben gesagt, nur die 5 Bücher Mose sind inspiriert, der Rest ist nicht inspiriert. Und wie? Ja? Die haben radikal Bibelkritik gemacht. Das ist Bibel minus. Also, der Jesus sagt, alles wird durchsäuert werden. Das heißt, das wird überall durchgehen. Falsche Lehre und Unmoral, Bibel plus und Bibel minus. Anstatt sich an das zu halten, was die Reformatoren erkannt hatten aus der Bibel. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. So steht es in dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Also, das Wort allein. Und wenn man das macht, das Wort stehen lässt, dann muss man nicht noch extra Dankeschön sagen. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Ja?
Aber die Leute, die du erwähnt hast mit dem Verkünden des Evangeliums, diese Ausbreitung, oft verweisen sie doch auf diese Bibelstelle im Lukas-Evangelium, wo dieser Sauerteig, man könnte ihn dort positiv auffassen, aber ich weiß jetzt nicht, wo diese Stelle ist.
Lukas 13, 11.
Ja, genau. Könntest du vielleicht da... Ja, weil diejenigen, die das sagen, wie du gesagt hast, verweisen dann auf diese Stelle. Ja, und dann, oder? Wie gehen wir da damit um, oder?
Aber das ist ja die Parallelstelle in Lukas 12. Vers 1 wird auch nochmals gesagt, Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist, eben etwas vorgeben, was nicht da ist, wie der sich aufblähende Sauerteig. Und dann ist es doch in Kapitel 13, Vers 21, nicht 11. Liest du? Matthäus 20 und 21.
Und wiederum sprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.
So, wieso soll das Evangelium sein hier? Ja, aber da wird nichts Positives gesagt über den Sauerteig. Nur einfach, dass es alles durchdringt. Und gerade in den Versen vorher ist das Gleichnis vom Senfkorn und den Vögeln des Himmels, die sich niederlassen. Wir sagen genau das Gleiche. Und eben in Lukas Evangelium selber wird ja erklärt, 12 Vers 1 am Schluss, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Und dann in Kapitel 13 soll es plötzlich das Evangelium sein. Also das geht ja gar nicht. Das ist der Zappenduster, so die Bibel auszulegen. Also das, ja, wirklich. Alle Stellen sind doch so klar, es ist negativ. Die Israeliten mussten den Sauerteig raustun aus ihren Häusern. Bei der Bekehrung muss man Sünde, mit Sünde einen Bruch vollziehen. Und darum durften sie nur Ungesäuertes essen.
Aber da gehen Sie noch einen Schritt weiter und verweisen Sie wieder auf das Alte Testament und sagen, dass doch der Sauerteig, wenn man den ausgebrannt hat, oder wie ist das dort mit dieser Stelle da?
Ja, natürlich, in 3. Mose 2 wird gesagt von den Erstlingsbroten, dass dort Sauerteig verwendet werden darf. In allen Opfern und Speisopfern durfte man keinen Sauerteig verwenden. Nun ist es so, das Erstlingsbrot weist hin auf die Gemeinde. Denn diese Brote wurden am Pfingstfest zum Tempel gebracht. Und, aber die Speisopfer ohne Sauerteig, die weisen hin auf den Herrn Jesus. Und sein Leben war vollkommen sinnlos. Und jetzt gibt es nur am Pfingsten diese Erstlingsbrote, die zum Tempel gebracht wurden, die haben Sauerteig, aber diese Brote wurden gebacken. Und die sind ein Bild von der Gemeinde. Die Gemeinde besteht nur aus begnadigten Sündern. Darum hat er Sauerteig. Aber bereits gebacken und durch das Backen wird die Wirkung des Sauerteigs gestoppt, neutralisiert. Ja, erlöste Menschen sind Menschen, die wissen, jawohl, ich bin ein Sünder. In mir ist der Sauerteig. Aber dadurch, dass der Herr Jesus eben das Gericht getragen hat, davon spricht der Ofen und das Feuer, ist diese Macht des Bösen gebrochen worden in mir, neutralisiert. Aber der Sauerteig ist nicht positiv, sondern er zeigt einfach die Realität der Erlösten und wie er gestoppt werden kann.
Ich sage nur das, weil Sie das, diese Verknüpfungen so machen.
Ja klar, aber darum muss man...
Dann kann man auch auf solche Schlussfolgerungen kommen.
Aber darum muss man dann eben zeigen, die haben offensichtlich nicht verstanden, was die Bedeutung der Erstlingsbrote ist in 3. Mose 2, dass das eben ein Bild ist der Gläubigen, die die Sünde in sich haben. Ja klar, und das ist auch wieder negativ. Es ist immer negativ und eben, was dann klar wurde, die drei Gleichnisse zeigen immer die negative Seite, aber die Gleichnisse dann nächstes Mal, die zeigen das Positive. Und da möchte ich noch hinweisen, dort haben wir dann in den positiven Gleichnissen auch noch etwas von der Vermischung. Im Gleichnis in Vers 47 wird das Reich der Himmel verglichen mit einem Netz, das in dem See Genezareth ausgebreitet wird. Und da werden gute und schlechte Fische gefangen. Gute Fische, das ist klar. Wenn man Fisch gern hat, weiß man, was gute Fische sind. Aber was sind schlechte Fische? Das sind koschere Fische und nicht koschere Fische. 3. Mose 11 wird erklärt, für Juden ist es, für das Volk Israel war es festgelegt, nur Fische, die Schuppen und Flossfedern haben, darf man essen. Alles andere ist unrein. Damit wäre zum Beispiel Seafood, ja, das ist unrein. Aber der Katzenfisch, das ist ein Fisch ohne Schuppen, ja, und der ist eben nicht rein. Und von dem gibt es ganz viel im See Genezareth. Habe ich schon gesehen bei Tiberias. Da hat es nur noch gewimmelt von diesem Katzenfisch. Das sind die Unreinen. Aber im Gleichnis sagt der Herr Jesus, die werden mit dem Netz zusammengebracht. Und so geschieht das. Durch die Evangeliumsverkündigung weltweit kommen alle Gattungen zusammen. Leute, die sich echt bekehren und solche, die sich eben nicht echt bekehren. Und dann heißt es aber dort, dass dann die Guten werden in Gefäße gesammelt und die Schlechten ausgeworfen. Ausgeworfen! Nicht Kopf umdrehen, ja? Ausgeworfen! Wieder zurück, die können wieder schwimmen gehen im See Genezareth. Und dann fügt der Herr Jesus aber hinzu, in Vers 49, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das ist jetzt nicht die Auslegung des Gleichnisses, sondern die Weiterführung. Also, die Fischer, die sammeln die Guten in Gefäße, die anderen werfen sie aus. Und der Jesus sagt, aber am Schluss, in der Endzeit, wenn er kommt, dann werden die Bösen bestraft werden. So wie das in den frühen Gleichnissen schon erklärt worden ist. Und das ist ganz wichtig. Die wahren Gläubigen, die müssen in örtlichen Gemeinden gesammelt werden. Die Gemeinde muss eine Gemeinde der wahren Gläubigen sein. Niemals eine Volkskirche. Das ist unbiblisch. Dort fügt man ja eben die Katzenfische und die Rheinfische aus dem See Genezareth, wie Barbe und Petrusfisch und Süßwassersardinen, alle zusammen. Das geht nicht. Die wahren Gläubigen sammeln in Gefäßen und die anderen, die muss man wieder schwimmen lassen. Aber wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird er die Trennung machen in der Menschheit. Das machen nicht wir. Aber in Bezug auf die örtliche Versammlung schon, in dem Sinn, dass wir die wahren Gläubigen versuchen zu sammeln und die anderen schwimmen lassen. Ja, müssen wir an dieser Stelle jetzt zum Schluss kommen.
Wann begann eigentlich das Zeitalter, von dem Jesus dann Matthäus 13, 39?
Ah, eine sehr, sehr gute Frage. Wann begann eigentlich dieses Zeitalter? Was sagt du, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, also am Pfingsten, oder bei? Ah, bei der Kreuzigung. Nein, das kann es nicht sein.
Aber es beginnt nach meiner Kenntnis mit Nebukadnezar, oder?
Ich wollte darauf nicht eingehen, weil es zu weit führen würde. Aber ganz kurz, in Matthäus 12 spricht der Herr Jesus schon über dieses Zeitalter. Aber das war ja vor dem Kreuz und vor Pfingsten. Also dieses Zeitalter gab es schon damals. Und es ist eben so, die ganze Heilsgeschichte kann man einteilen in 7 Bündnisse, die immer am Anfang einer neuen Zeit stehen. Es beginnt mit Segen Gottes und einem Bund. Und dann geht es durch die Untreue des Menschen runter und am Schluss muss Gott richten. Und dann kommt ein neuer Bund. Und wieder mit Segen. Und dann geht es runter und am Schluss gibt es Gericht. Und dann gibt es einen neuen Bund. Immer das Gleiche, konsequent von der Schöpfung her bis zum tausendjährigen Friedensreich. Und zwar ergeben sich so 7 Zeitalter mit 7 Bündnissen. Auf dem Internet gibt es einen Vortrag von mir, wo ich das ausführlich darlege. Und da ist es genau, was du gesagt hast, das 6. Zeitalter beginnt bei Nebukadnezar, wo Israel die Herrschaft und das Königtum verloren hatte. Und das ist der Zedekia-Bund. Hesekiel 17 wird das Gottesbund genannt. Der Bund mit Zedekia, viele kennen den nicht, aber das ist ganz wichtig, um zu verstehen, das ist das Zeitalter, das der Herr Jesus nennt in Lukas 21, die Zeit der Nationen, wo die Völker herrschen, nicht Israel. Und auch heute herrscht die UNO, nicht Israel. Die müssen sich auch nach dem richten, was die UNO sagt. Aber das ist dieses Zeitalter und das wird dann abgelöst werden durch das Zeitalter des tausendjährigen Friedensreiches. Also so als Kurzantwort. Aber ich kann nur bestätigen, was du schon selber gesagt hast. Ja, dann wollen wir hier schließen.